Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Ja, der kommt natürlich rum in der Welt, der Entwicklungsminister. Wir im Sonntagsspaziergang kommen auch herum in der großen, weiten Welt. Ich werde Ihnen dann gleich sagen, was wir heute vorhaben mit Ihnen. Ein besonderes Schwergewicht liegt heute in unserer Sendung auf der Mongolei. Dazu habe ich Besuch im Studio, ist schon reingeschneit. Ich stelle Ihnen die junge Dame gleich vor. Und im zweiten Teil dann geht es nach Marrakesch, nach Asturien und zu den Schutzhäusern in den Alpen. Das aus gutem Grund, erkläre ich auch dann später. Und wir werden ein wenig lauschen, wie gerade eine Wandergruppe unter dem Motto Wandern mit dem Deutschlandfunk im großen Moor Gifhorn unterwegs ist. Das kommt dann um 10 nach 12. Seien Sie herzlich willkommen. Andrea Stopp ist am Mikrofon. Musik aus der Mongolei, gewöhnungsbedürftig, interessant auf jeden Fall. Die Mongolei, 3 Millionen Einwohner, der am dünnsten besiedelte Staat der Welt, das darf ich mal vorausschicken, obwohl es dieses Land im 13. Jahrhundert fast zur Weltherrschaft geschafft hätte seinerzeit, also doch eine herausragende Rolle in der Weltgeschichte gespielt hatte. Das lag an dem Faktum, dass in der Mitte des 13. Jahrhunderts die Mongolen das größte Landreich der Geschichte errichtet hatten. 100 Millionen Menschen lebten dort, umfasste das heutige China, Korea, Afghanistan, Iran, Georgien, Armenien, Bulgarien, Ungarn und so weiter. Russland reichte in das osteuropäische Gebiet bis nach Polen hinein. Ich sollte das alles gar nicht erzählen, denn neben mir sitzt jemand, die in der Mongolei war und sich mit Sicherheit auch natürlich mit der Geschichte beschäftigt hat. Guten Morgen, Franziska Bär.
Guten Morgen, schön, dass ich hier sein darf. Danke.
Sie kommt unter den Arm mit einem Buch und darüber bin ich auch auf Sie aufmerksam geworden. Ins Nirgendwo, bitte. Es gibt ja viele Titel, die sich mit Reisen befassen. Viele heißen dann auch so ähnlich, meine Fahrt ins Nirgendwo. Aber Sie, Franziska Bär, sind wirklich ins Nirgendwo gereist. Wie war Ihre Reiseroute?
Es ist lustig, dass wir gerade darüber gesprochen haben, dass die Mongolei fast Weltherrschaft geworden wäre. Dann wäre wahrscheinlich alles ein bisschen anders gewesen. Jetzt ist die Mongolei ein Land, das noch so unberührt und so weit weg von allem ist, wie man es wirklich nur noch ganz, ganz selten findet. Mhm. Von dem her war die Reiseroute erstmal ziemlich schwierig, weil wir sie kaum gefunden haben. Von Route kann man eigentlich nicht sprechen. Es gibt nämlich keine festen Routen. Es gibt in dem Gebiet, in dem wir unterwegs waren, zu Fuß 2015 noch nicht mal Straßen oder Wege oder Wegweiser. Von dem her ist es schwer, eine Route zu beschreiben, weil ich jetzt nicht mit Koordinaten um mich werfen will.
Damals bei der Reise waren Sie 22.
Mhm, genau.
Wenn Sie wir sagen, Ihr Freund war mit, Felix.
Genau.
Und auch noch vorausgeschickt, Sie sind zu Fuß unterwegs gewesen, also nicht etwa mit einem geländegängigen Hightech-japanischen Auto. Sie wohnen in Bayern, in Traunstein sind Sie zu Hause. Was hat Sie damals veranlasst, zu sagen, ich will weg aus Bayern, ich will in die Mongolei?
Das war, glaube ich, damals gar nicht so eine Überraschung. Also das mit der Mongolei schon, das Wegwollen nicht so sehr, weil ich davor schon viel unterwegs war und diese Idee gereift ist, wirklich mal zu einem Abenteuer aufzubrechen. Mhm. Und die Mongolei war damals auch der Start von einer Weltreise, der erste Stopp sozusagen, der aufregendste Stopp wahrscheinlich auch damit. Und wir sind ohne Rückflugticket aufgebrochen. Und die Idee hatte ich schon länger im Kopf. Felix kam, als ich ihn kennengelernt habe, ein Jahr vorher ungefähr oder eineinhalb Jahre vorher sogar von einer ersten Weltreise wieder und hat mich so natürlich bekräftigt, das unbedingt zu machen. Und irgendwann haben wir diese Idee dann zusammen weitergesponnen und entwickelt, bis wir zu dem Punkt gekommen sind, wo wir gesagt haben, na gut, einfacher wird's nicht. Es gibt auch immer, es gibt irgendwie nie den perfekten Moment und es fliegt einem einfach nicht so zu, sondern wenn man wirklich will, dann muss man es irgendwann halt machen. Und wir haben gekündigt, haben gesagt, gut, im August geht's los.
Also Sie hatten beide Arbeitsstellen oder Verträge und haben Sie einfach gesagt, nein, Schlussstrich.
Genau. Genau, der Felix war Videoredakteur, ich war Redakteurin beim gleichen Arbeitgeber in Bayern, ein großer Zeitungsverlag.
War das ein schwerer Schritt zu sagen, auf Wiedersehen Arbeitgeber, ich bin mal weg und weiß gar nicht, wann ich wiederkomme?
Das ist jetzt schwierig, ich hoffe, der Arbeitgeber hört nicht zu.
Nee, wir kennen
aber
ihn ja nicht.
Nein, es war überhaupt gar kein schwieriger Schritt, weil wir das beide so sehr wollten. Weil wir auch ein bisschen diese Veränderungen wollten, ein bisschen austesten wollten. Wir wollten schon auch so diese Grenzerfahrung machen und einfach mal schauen, was passiert eigentlich in der Welt, wenn man alles loslässt und ganz zu den Wurzeln zurückkommt, sage ich mal. Das klingt ein bisschen abgedroschen, aber wirklich dieses ganz, ganz Einfache.
Wenn man das so sieht, wie Sie es uns erzählen, wie war denn der Moment des Abschieds womöglich von Familie, von Freunden, Freundinnen?
Der war echt schwierig. Wir konnten die letzten Wochen leider auch nicht so viel Zeit mit ihnen verbringen, wie wir eigentlich wollten. Einfach deswegen, weil diese Vorbereitung zur Mongolei so intensiv war und echt ganz, ganz viel Zeit gekostet hat. Hinzu kam natürlich, dass sich viele Sorgen gemacht haben. Also wenn man sagt, ich laufe jetzt mal durchs dünn besiedelste Land der Welt, ist das wahrscheinlich nichts, wo jeder vor Freude hochspringt, weder Familie noch Freunde. Und das andere war natürlich, dass wir gesagt haben, wir wissen gar nicht, wann wir überhaupt wiederkommen.
Kann das denn sein in Ihrer Motivation? Ist man vorher naiver oder umgekehrt ausgedrückt, hat es auf Ihrer langen Fußreise Momente gegeben, von denen Sie so überrascht waren, dass Sie gesagt haben, boah, wenn ich mir das vorher mal vorgestellt hätte wirklich, dann hätte ich es vielleicht doch nicht gemacht?
Es gab ganz sicher einige Momente, wo wir total überrascht waren.
Zum Beispiel?
Dann hole ich jetzt ganz schön weit aus. Also einfach dieses, generell dieses, wie ist es eigentlich da ausgesetzt zu werden? Und was passiert da mit einem und wie fühlt sich das an, wirklich zu wissen, okay, wenn ich jetzt nicht loslaufe, dann holt mich halt auch keiner mehr und dann komme ich auch nicht vorwärts. Und wie ist es, wenn man dann eben zusammen nur mit dem Partner, der ja wirklich immer da ist, ob es einem lieb ist oder nicht in dem Moment, wirklich schwierige Entscheidungen treffen muss. Aber ich würde nicht sagen, dass wir naiv rangegangen sind. Wir haben uns gut vorbereitet, wir haben viel überlegt, aber alles kann man halt nie vorbereiten. Und wenn man das noch nie gemacht hat, dann gibt es immer Momente, die einen überraschen, egal wie man sich vorbereitet hat.
Aber auf jeden Fall die sichere Bank ist, dass man zusammen, zu zweit in der Partnerschaft unterwegs ist. Hätten Sie es alleine auch gemacht?
Nee, auf keinen Fall.
Also man nimmt ein Stück Heimat ja und damit auch Sicherheit dann doch mit in die fernen Lande und ist füreinander da.
Genau, wir haben natürlich gehofft, dass es auch so ist, weil das klingt total romantisch und ist die Traumvorstellung. Aber es hätte natürlich auch nach hinten losgehen können. Mhm. Wir haben uns vorher auch ganz viel darüber unterhalten, was passiert eigentlich, wenn man sich streitet oder wenn diese Reise so intensiv ist, weil man eben gar nicht aus kann, dass man merkt, boah, man versteht sich eigentlich überhaupt nicht oder die Beziehung ist nicht das Richtige für sowas, dann muss man ja trotzdem weiter nebeneinander herlaufen.
Und also Sie sind schön zusammen auch wieder zurückgekommen nach Deutschland.
Na Gott sei Dank, Gott sei Dank. Mhm. Alles andere wäre echt schwierig gewesen. Mhm. Vor allem in der Mongolei, weil man hat ein Zelt, man hat einen Kocher und man kann halt nicht einfach getrennte Wege gehen.
Franziska Bär ist zu Gast im Deutschlandfunk im Sonntagsspaziergang ins Nirgendwo. Bitte, sie erzählt über ihre Reise zu Fuß durch die mongolische Wildnis. Franziska Bär zu Gast in den Reisenotizen aus Deutschland und der Welt hat uns gerade erzählt über die Art und Weise, wie die beiden zu zweit durch die Mongolei gestiefelt sind. Das heißt auch in der Widmung ihres Buches, im Konnenbuck Verlag übrigens erschienen, da heißt es in der Widmung: für treue Weggefährten, die ihren Partnern zur Seite stehen, Punkt, immer, Punkt, ihr seid Helden. Mussten Sie ein bisschen Held auch sein, so zwischendurch, füreinander, miteinander?
Ja, ganz bestimmt. Also Held ist immer ein ganz, ganz großes Wort. Uns ist schwierig, sich das selbst aufzuerlegen. Aber ich würde schon sagen, dass wir füreinander ganz bestimmt unterwegs in mehreren Situationen zu kleinen Helden geworden sind. Und das ist nämlich auch das, was ich mitgenommen habe, dass es wahnsinnig wertvoll ist, diesen Reisegefährten an der Seite zu haben, also sowohl auf der Reise als auch im Leben, auf den man sich wirklich immer verlassen kann.
Gibt es einen Moment, wo Sie das dort in der Mongolei wirklich gespürt haben, wo Sie gesagt haben, gut, dass er jetzt hier ist?
Also es gab ganz, ganz viele kleine Momente, wo ich mir immer dachte, puh, gut, dass er jetzt hier ist, auch weil ich unter keinen Umständen da alleine sitzen wollte. Aber es gibt schon auch Szenen, zum Beispiel an einem Tag, als wir öfter 7 oder 8 Mal einen Gletscherfluss durchqueren mussten, der einerseits natürlich wahnsinnig kalt war und an manchen Stellen auch sehr tief und reißend, wo ich in diesem Fluss einfach nicht mehr weitergekommen bin, auch weil der Kopf irgendwie ausgeschalten hat und weil ich mich auch nicht weiter getraut habe und dachte, wenn ich weitergehe, dann wird mein Rucksack zum Anker und zerrt mich runter und ich wach dann, weiß nicht, 300 Meter weiter südlich wieder auf. Und in solchen Momenten war Felix eben der am anderen Ufer gestanden ist, mich angeschrien hat, motivierend gemeint oder dann eben aus dem Fluss gezogen hat. Und in solchen Momenten habe ich ihn ganz bestimmt als Helden bezeichnet für mich.
Der Körper und der Kopf sagt einem ja manchmal doch, was jetzt richtig ist oder was nicht richtig ist, wo man weiter soll oder wo man lieber stehen bleiben soll. Sie hatten mir vorher auch gesagt, es gab einen Moment, da waren Sie noch gar nicht in der Mongolei, sondern noch nicht mal auf dem Weg dorthin. Da hätten Sie es fast gelassen.
Genau, der Körper, der Kopf und der Bauch übrigens. Ich bin ein großer Fan von Bauchgefühl und es passt auch zu der Geschichte von der Vorbereitung. Wir dachten nämlich irgendwann, wir hätten alles vorbereitet. Das war ziemlich schwierig, was damit angefangen hat, dass wir zum Beispiel gar kein Kartenmaterial gefunden haben, das wirklich gut genug ist, damit man danach eine Route zu Fuß planen kann. Also mit topografischen Linien und allem drum und dran. Das war nicht einfach. Und hat uns am Ende zu 100 Jahre alten russischen Militärkarten gebracht, die wir übersetzen mussten. Und nach eben diesen wochenlangen, ganz intensiven Vorbereitungen haben wir gesagt, so, jetzt haben wir alles, noch 2 Wochen Zeit bis zum Abflug. Dann lass doch jetzt mal so einen Probemarsch machen in München an der Isar, damit wir uns so richtig gut fühlen. Ja, und dann nehmen wir alles mit, was wir brauchen, worauf wir uns verlassen müssen. Also zum Beispiel unser Zelt und den Benzinkocher und eben diese ja, lebenswichtige Ausstattung, nenne ich es jetzt mal. Und wir sind aufgebrochen einfach mit dem Wunsch, dass wir uns danach super fühlen und sagen, es kann losgehen. Und leider ist es ganz, ganz anders gekommen. Wir haben nämlich bemerkt, dass wir uns in der Route echt ein bisschen, in der Planung ein bisschen verschätzt haben. Weil mit dem Gewicht, also gut 20 Kilo zu laufen ohne Weg, dann auch noch durch sämtliches Gelände, durch Sümpfe und Flüsse, ist nicht ohne und man braucht da echt ziemlich lang. Dann kam noch dazu, dass der neue Kocher, den wir vorher noch nie benutzt hatten, vom Werk her kaputt war einfach. Also wir haben den nicht anbekommen, also hatten wir dann auch kein Essen. Bei mir ist in der Nacht noch eine Magen-Darm-Grippe ausgebrochen. Also es sind echt so ein paar Sachen passiert, wo man dachte, boah, schlimmer.
Gut, dass wir noch an der Isar sind.
Ja, ganz genau. Gut, dass wir an der Isar sind, aber gleichzeitig auch um Gottes Willen. Was passiert, wenn wir nicht mehr an der Isar sind?
Dann haben Sie das alles noch ein bisschen adaptieren und optimieren können, Ihr Gepäck wahrscheinlich, die Menge auch.
Genau.
Die Kilo.
Ja, wir hatten noch 2 Wochen Zeit. Aber ich hatte wirklich dann in dieser Nacht im Zelt, wo ich nicht schlafen konnte, den Moment, wo ich gesagt habe, boah, ganz ehrlich, wenn wir zu blöd sind, hier in der Isar lang zu laufen, wie soll das werden in der Mongolei, in irgendeinem Fluss, der noch nicht mal einen Namen bekommen hat? Und das war ein Moment, wo ich ganz kurz, wenn man es mir leicht gemacht hätte, vielleicht einen Rückzieher gemacht hätte. Mhm. Aber Felix wusste da natürlich nichts von. Mhm. Der war trotzdem motiviert wie eh und je.
Ja, pass, ein Spruch aus der Mongolei. Ich meine das jetzt nicht in Bezug auf Ihren Freund, aber dort heißt es, ein Mann mag kein Herz haben, aber bestimmt hat er einen Magen. Angeblich sagt man das in der Mongolei.
Also den muss er haben, aber nicht nur den Mann, sondern jeder, wenn man ehrlich ist.
Als Sie das Flugzeug gesehen haben, was Sie wegbringen sollte von Deutschland in die Mongolei, da war alles gut?
Da war alles gut. Also es war ein paar Tage vor Abflug schon wieder alles gut. Wir haben dann unseren Masterplan besprochen, in dem so ein paar Dinge drin standen, die es uns in schwierigen Situationen einfacher machen sollten und einfach damit wir dann nicht diskutieren. Also sowas wie Bauchgefühl über alles, das zählt. Und daran haben wir uns so ein bisschen festgehalten und haben uns nochmal ausgesprochen, auch in Bezug auf Beziehung und so weiter. Und das hat dann wie so ein Schalter umgelegt und ich hatte wieder dieses Abenteuerkribbeln, das mich immer wieder wegtreibt auf solche Reisen und wollte dann auch endlich los. Genau, von dem her war dann alles gut.
Haben Sie ihn besser kennengelernt, als wenn Sie die ganze Zeit an der Isar mit ihm verbracht hätten?
Auf jeden Fall. Einfach, weil man irgendwann keine Energie mehr hat, sich zu verstellen oder was zurückzuhalten. Ich würde sagen, alles, was dann passiert oder was man sagt und tut, ist irgendwann total ungefiltert.
Und 100% ehrlich.
Auf jeden Fall, ja.
So lernt man sich kennen. Ich merke schon, wir reden mehr im Augenblick natürlich über die Motivation und die Kraft und die Energie, die dahinter stecken muss, wenn man sowas macht. Eine Sache noch dazu, wie muss man denn sportlich, einfach physisch aufgestellt sein? Haben Sie da vorher auch trainiert, sich fit gemacht?
Also wir machen immer und ganz gern Sport. Wir sind auch mindestens jedes Wochenende in den Bergen unterwegs. Aber was mir schon immer wichtig ist zu sagen, ist, dass wir echt keine Extremsportler sind und wir sind niemand, der seit Jahren irgendwie einen Trainer an der Hand hat und 1000 Sponsoren, sondern wenn man das machen will, dann ist es schon gut, wenn man ein bisschen trainiert, aber es kann eigentlich jeder machen, der es machen will und man wird natürlich währenddessen auch fitter. Muss man dazu sagen.
Also man kommt dann fitter noch zurück wahrscheinlich.
Fitter und dünner, ja.
Naja, bei der Schlepperei da. Wir hören mal ganz kurz auch noch mal ein paar Klänge. Haben Sie eigentlich auf Ihrer Reise Musik erlebt oder gehört? Gab es solche musikalischen Momente?
Mongolische Musik, ja. Sehr wenig. Sehr wenig. Nur ganz am Anfang in der Hauptstadt läuft es öfter mal in den Jurten weniger. Und am Ende, als wir wieder zurück in der Hauptstadt waren, haben wir angeblich mit einem der Top 10 mongolischen Sänger Karaoke gesungen. Aber ob das stimmt, werden wir nie erfahren.
Schade, dass wir davon keine Aufnahme haben.
Besser
dafür,
ist es.
Dafür hier ein Lied. Ja, dort heißt es, es sei ein Liebeslied. Die Liebe bezieht sich einerseits auf das Gebirge Altai. Und im Text heißt es aber, in der Übersetzung, es wird eigentlich bedauert, dass das eigene Kind so weit weg wohnt, weit, weit hinten im Altai.
Lungkahin
Franziska Bär bei mir im Studio. Sie hören den Sonntagsspaziergang. Besser ein dummer Wanderer als ein Weiser, der zu Hause sitzt. Auch aus der Mongolei. Wie haben Sie sich eigentlich dort verständigt?
Gar nicht, wenn man es mal grob sagt.
So lernt man Land und Leute kennen.
Ja, es war natürlich, wir konnten ein paar mongolische Vokabeln, die sich aber wirklich auf die Grundbedürfnisse beschränkt haben. Also sowas wie Hallo, Tschüss, Danke natürlich und Wasser, Ort, Dorf und Hilfe, wobei ich das heute schon wieder nicht mehr zusammenbringen würde. Wir hatten ein Ohne-Wörterbuch dabei, in dem 600 Bildchen aus allen Lebenssituationen abgebildet waren. Und dann haben wir uns natürlich mit Hand und Fuß verständigt. Wir haben Zahlen in den Sand gekritzelt, weil Zahlen irgendwie das sind, was jeder versteht, auch wenn die Sprache sonst anders aussieht, geschrieben. Und natürlich konnten wir uns leider, muss ich sagen, keine großen Geschichten erzählen, was schön gewesen wäre und was auch was ist, was wir immer erfahren wollen, wenn wir in fremde Länder reisen. Aber trotzdem hatten wir auch ohne Worte ganz, ganz intensive Begegnungen und haben mit der ersten Nomadenfamilie, die wir getroffen haben, tatsächlich einen ganzen Nachmittag, einen ganzen Abend und eine ganze Nacht verbracht, ohne zu reden. Und ich würde sagen, dass wir Land und Leute trotzdem kennengelernt haben, einfach weil wir immer bei ihnen dabei waren und ganz viel ausprobiert haben. Obwohl man sich natürlich trotzdem, wie gesagt, nicht die Lebensgeschichte erzählen konnte.
Und wie hat diese Reduzierung auf das Wesentliche auf Sie gewirkt? Oder anders gefragt, hatten Sie ein Handy dabei?
Wir hatten ein Handy dabei, weil wir das aus Deutschland mitgenommen haben und es danach auf der Weltreise auch hatten. Aber es war völlig nutzlos. Also man hatte natürlich kein Netz, es war sowieso die ganze Zeit aus. Einmal zwischendurch habe ich es genutzt, um Musik abzuspielen, als ich so ein Motivationsloch beim Laufen hatte. Aber ansonsten konnte man damit echt überhaupt nichts anfangen. Mhm. War aber auch gut, das war ja auch das, was wir gesucht hatten.
Mhm. Also die Verständigung hat nonverbal geklappt, das heißt, Sie sind auch positiv aufgenommen worden von diesen Nomadenfamilien, denen Sie begegnet sind.
In den allermeisten Fällen ja. Es gab immer ein paar Ausnahmen, da hatten wir ein paar komische Begegnungen, wo wir aber auch einfach nicht nachfragen konnten, warum sie sich jetzt eben so verhalten, wie sie sich verhalten. Es gab einmal zum Beispiel den Fall, da sind wir auch in die Jurte eingeladen worden. Das ist so ein ungeschriebenes Gesetz dort in der Steppe. Wenn schon mal wer vorbeikommt, dann lädt man den ein. Aber eher so ein bisschen mürrisch und zurückhaltend. Und man hat uns dann da auch abgesetzt und uns eine Schale Milch in die Hand gedrückt. Aber dann sind auch alle wieder gegangen. Mhm. Und selbst als wir uns dann verabschieden wollten, weil wir nicht wussten, okay, was machen wir denn jetzt? Bleiben wir hier sitzen, gehen wir raus. Haben wir die nicht wieder gesehen. Also die hatten offenbar irgendwie nicht so viel Lust oder waren schüchtern. Vielen ist es auch unangenehm, dass sie kein Englisch können zum Beispiel. Und da wäre es schön gewesen, ein bisschen nachzufragen. Aber ansonsten sind wir total schön aufgenommen worden von den Nomaden. Wir durften total viel miterleben. Wir durften uns auf ihre Pferde setzen. Die haben uns ganz viel zeigen wollen und waren gleichzeitig auch wahnsinnig neugierig, was wir da machen. Und das hat auch ohne Worte wunderbar funktioniert, ja.
Haben Sie eigentlich andere Reisende getroffen auch, die ähnlich womöglich wie Sie unterwegs waren?
Nein, wir haben am Ende in Ulaanbaatar ein französisches Pärchen getroffen, die dazwischen gelandet sind und aber auch nicht so richtig wussten, was sie damit anfangen sollen. Und wir haben ein australisches Pärchen getroffen, die sich da Pferde kaufen wollten.
Mhm. Ja, das ist ja das, die Mongolei eigentlich ein Land par excellence für die Pferde.
Ganz genau,
denen ja. Denen dort das Leben überhaupt ja auch erst möglich ist. 400 Kilometer war das Ganze lang, 400 Kilometer zu Fuß. Wie viele Paar Schuhe sind da abgelaufen worden?
Eineinhalb, obwohl wir nur eins dabei hatten.
Also das war, hinterher musste man dann schon stricken und die Sohle kleben und festbinden.
Ja, wir mussten die dann schweren Herzens wegwerfen danach.
Oh. Ja. Mhm. Würden Sie das Ganze wieder machen unter den Vorzeichen, wie Sie damals gestartet sind, aus Traunstein in die weite Mongolei?
Wenn ich es noch nicht gemacht hätte, ja, auf jeden Fall. Dann wäre ich ja genauso neugierig wie vorher und würde unbedingt wissen wollen, was da so passiert.
Und wenn jemand sowas doch Extremes gemacht hat wie Sie, was nimmt man sich denn dann noch vor als weiteres im jungen Leben?
Ich sag mal, es muss ja nicht immer alles so extrem sein. Manchmal ist es ja auch schön, normalere Reisen zu machen. Und das machen wir auch jedes Jahr, weil wir einfach entdecken wollen und weil wir die Welt und ihre Menschen kennenlernen wollen. Aber es gibt natürlich noch viele tolle Reiseziele, die man entweder beradeln oder belaufen kann.
Wir hören noch mal kurz in die Musik rein und dann verabschieden wir beide uns. Jetzt muss ich Sie am Ende unseres Gesprächs dann doch noch fragen, Franziska Beer. Sie haben uns erzählt, Sie sind zu zweit da gereist mit Felix. Sind Sie noch zusammen mit ihm?
Ja, zum Glück. Wir haben relativ schnell dann in der Mongolei, glaube ich, gemerkt, ohne dass wir es ausgesprochen haben, dass das schon ganz gut passt.
Würden Sie das Paar empfehlen, zu sagen, macht mal wirklich was, lasst mal 2-3 Monate alles hinter euch und geht zusammen los, dann wisst ihr wenigstens für die Zukunft, auf wen ihr euch einlasst?
Ich will nicht, dass sich irgendwer deswegen trennt, ehrlich gesagt. Das muss einem schon klar sein, dass es wirklich nach hinten losgehen kann. Aber wenn ein Paar wirklich wissen will, ob es zusammenpasst, dann auf jeden Fall ist das der richtige Weg. Ja, würde ich empfehlen.
Franziska Beer, ich nenne nochmal den Titel Ihres Buches. Man kann das dann erstens unser Gespräch nachhören auf deutschlandfunk.de und wir setzen dann auch das Buch rein. Ein Paar zu Fuß in der Mongolei ins Nirgendwo. Bitte heißt der Titel im Konnenbuch Verlag erschienen. Sind auch interessante und spannende Bilder mit drin und all die Geschichten, zu denen wir beide jetzt leider nicht gekommen sind. Vielen Dank, dass Sie aus Traunstein gekommen sind in den Sonntagsspaziergang.
Danke, dass ich kommen durfte.
Sieg, Sieg, Sieg. Sieg, Sieg, Sieg. Sieg, Sieg, Sieg. Sieg, Sieg, Sieg.
Deutschlandfunk. Sonntagsspaziergang.
Ich stehe noch ganz unter dem Eindruck unseres Gespräches über die Mongolei, beziehungsweise wir haben ja weniger eigentlich über diese Mongolei geredet, als über die Art und Weise, wie man es fertigbringt, dorthin zu reisen und mit welcher Motivation man das tut. Deswegen hier gerade noch eine Weisheit aus der Mongolei. Der Frosch im Brunnen beurteilt das Ausmaß des Himmels nach dem Brunnengrund. Darüber denken wir jetzt nach. Ich hoffe, dass wir Ihnen hier in den Reisenotizen mehr als den Brunnengrund eröffnen, sondern wirklich vielleicht auch einen kleinen Einblick geben in das Ausmaß des Himmels. Deswegen geht's gleich ins Moor. Ich erkläre Ihnen das gleich. Andrea Stopp ist am Mikrofon.
So tanzt es rum um die Kuhl und rät sich dat Hoher, was
Gute Wind, das wilde Moor. Das war meine Hand, die ans Mikrofon gestoßen ist. Es hätte aber auch schon ein O-Ton sein können von Dietrich Mohaupt, den wir wo erreichen? In der Eisenbahn sitzen Sie, oder?
Ja, Eisenbahn, das ist eine kleine Moorbahn. Ich sitze hier in so einer kleinen Lok, die mehrere Waggons durch das Moor in der Nähe von Gifhorn zieht. Das ist das große Moor bei Gifhorn. Das ist die alte Moorbahn, die hier ja früher mal Torf rausgeholt hat. Das ist inzwischen ja anders strukturiert. Inzwischen fährt diese Bahn ja Touristen hier durchs Moor. Bei mir ist auch einer der Mitarbeiter dieses Vereins, des Trägervereins dieser Moorbahn, Westerbeek heißt das ja, Heinz Detmar. Mal so für unsere Hörer ganz kurz zum Erläutern, was ist so die Grundidee dieser Moorbahn? Was zeigen Sie, was können Sie hier vorführen?
Ja, wir versuchen möglichst einem vielschichtigen Publikum die ökologischen Voraussetzungen für den Aufbau des großen Moores zu zeigen. Wir versuchen rüberzubringen, wie renaturiert werden kann. Wir versuchen eben so ein bisschen Verständnis zu wecken bei den Leuten, warum es wichtig ist, solche Rückzugsgebiete für bestimmte Pflanzen und Tiere zu schaffen, die es sonst in unserer Umgebung eben nicht mehr geben könnte.
Und das funktioniert, wie gesagt, in dieser Fahrt. Wir sind hier ja gute 2,5 Stunden unterwegs, schön gemütlich im Schritttempo hier durchs Moor zockeln bei, ja, ich muss es einfach sagen, fantastischem Wetter. Wir haben alle ein Grinsen im Gesicht, wie es schöner gar nicht sein kann.
Hey, das haben wir lange nicht gehört.
Ja, doch. Also wir haben so etwa 12 Grad. Ein bisschen kühler ist es ab und zu mal, wenn wir durch den Wald fahren. Und ansonsten herrlicher Sonnenschein und kaum Wind. Also perfekte Bedingungen.
Dietrich Mohaupt, ich muss mal was erklären. Also erstens den, liebe Hörer, den Sie da gerade hören, das ist unser Landeskorrespondent Niedersachsen. Wir haben ja für Deutschlandfunk für alle drei Programme in jedem Bundesland unsere Korrespondenten. Er hier, Dietrich Mohaupt, ist für Niedersachsen zuständig. Und dass Sie dort rumkutschieren auf dieser kleinen Bahn, hat einen Hintergrund und der heißt Wandern mit dem Deutschlandfunk. Was heißt das Wandern mit dem Deutschlandfunk? Wir haben den Sonntagsspaziergang, da gehen wir immer sonntags wandern, aber das hier ist was anderes, Herr Mohaupt.
Das ist eine Serie, eine Idee, die aus der Denkfabrik gemeinsam mit den Hörern des Deutschlandfunk entstanden ist, dass man gesagt hat, wir wollen mal so bestimmte Themen uns anschauen. Eines dieser Themen, die wir da näher beleuchten wollen, lautet Klimawandel. Ganz einfach, wir schauen uns hier mal an, was Moore im Zusammenhang mit Klimaschutz, Klimawandel für Funktionen haben. Das findet in dieser Wanderung mit dem Deutschlandfunk statt. Es gibt dann noch mehrere andere Wanderungen. Da lohnt sich immer mal ein Blick in das Programm des Deutschlandfunks, in das Programmheft, da werden die einzeln angekündigt. Wir laden dazu regelmäßig jetzt in der nächsten Zeit Hörer, Hörerinnen des Deutschlandfunk ein, die mit uns dann auf solch eine Tour gehen, die unter einem bestimmten Motto steht und dabei eben bestimmte Dinge versucht, so ein bisschen näher zu beleuchten. Wir versuchen das nicht so sehr fachspezifisch dann zu machen, sondern verbinden das wirklich in dem Falle hier mit einer Moorbahnfahrt, mit einem kleinen Spaziergang, den die Hörer zwischendurch mit uns machen können. Ansonsten sind es aber wirklich auch recht stramme Wanderungen. Führungen, die da geplant sind. Also man kann sich so ein bisschen aussuchen, wo man mit dabei ist. Manchmal ist es dann auch ein bisschen so, dass man ja gut zu Fuß sein sollte, wenn man da mitmachen möchte.
Ah, okay.
Und dann einfach sich mal mit ein paar Erfahrungen machen.
Müssen wir uns merken, wie viele Leute sind da dabei? Wie viele sind der Einladung des Deutschlandfunks gefolgt, da mitzuwandern?
Also, wir sind jetzt hier in zwei Touren heute unterwegs, weil die Nachfrage wirklich so groß war. Wir sind jetzt hier erstmal mit rund 30, 35 Personen unterwegs. Und da ist heute Nachmittag ab 14 Uhr nochmal eine zweite Fahrt geplant. Das ist etwa die gleiche Zahl nochmal. Also es machen sich einige auf den Weg und wollen hier das große Moor auf diesem Weg erkunden.
Jetzt gibt es erstmal noch einen Zwischenstopp. Wie sieht der aus? Wo wird der sein?
Das ist nur noch ein paar Meter entfernt von uns. Wir sind jetzt hier auf so einer Fläche angelangt inzwischen, wo immer noch Torf abgebaut wird. Vor einigen Jahren ist das mal so kurz zum Erliegen gekommen hier, aber es wird noch industriell abgebaut. Das ist so eine Fläche, wo man ganz gut so sehen kann, was aus so einem Moor wird, wenn es abgetorft wird, wie der Spezialbegriff dafür heißt. Und hier hat der NABU, der dieses Projekt hier mit begleitet, diese Wiedervernässung hier mit begleitet oder vorantreibt, die haben hier so einen Stopp für diese Moorbahn eingebaut. Da kann man jetzt zum Beispiel sehen, wie Torfmoor gezüchtet wird regelrecht, um es wieder auf diesen Flächen, die dann vernässt werden sollen, wieder anzusiedeln. Das ist eine ziemliche Sisyphus-Arbeit. Torfmoos, das sahmt sich nicht einfach so mal aus. Das will man so ein bisschen unterstützen. Da will man der Natur unter die Arme greifen, indem man hier bestimmte Torfmoosarten züchtet, die dann in diesen wiedervernässten Bereichen wirklich ein Wiederaufwachsen des Moores in die Wege leiten sollen. Und das schauen wir uns jetzt hier genauer an. Da gibt es interessante Erklärungen dazu. Ich bin mal sehr gespannt. Da kann auch ich noch einiges lernen.
Dietrich Mohab, vielleicht noch ganz, ganz kurz, wie ist denn das für Sie jetzt? Sie sind Radiomann, normalerweise berichten Sie. Sie sehen die Hörerinnen und Hörer nicht. Jetzt sitzen die um Sie herum. Was ist das für ein anderes Gefühl?
Ja, also es ist schon ein anderes Gefühl. Also ich begegne ja den Hörerinnen und Hörern auch des Öfteren mal, wenn ich jetzt bei irgendwelchen Bürgerveranstaltungen bin zu bestimmten Themen. Von daher ist da immer Kontakt da. Aber das ist jetzt natürlich eine ganz spezielle Situation, dass wir auch auf Vorschlag der Hörerinnen und Hörern bestimmte Dinge, Themen anfassen und uns dann gemeinsam mit ihnen auf den Weg machen. Von daher ist das für mich auch mal eine ganz andere Erfahrung. Man tauscht sich aus, man plaudert. Ich werde befragt auch tatsächlich, was meine Aufgaben so angeht, wie meine Rolle hier aussieht im Hause, beziehungsweise im Konstrukt Deutschlandradio, Deutschlandfunk. Und ist eigentlich ein angenehmer Austausch hier entstanden. Man plaudert.
Na wunderbar. Also wir wünschen, dass das Wetter hält. Ja, es ist ja was ganz anderes bei Sonnenschein. Endlich Frühling im Mai dort diese Erkundung zu machen in Niedersachsens großen Moor Gifhorn. Dietrich Mohab, vielen Dank, dass Sie erzählt haben. Ein kleiner Hinweis, am nächsten Sonntag findet eine solche Wanderung mit dem Deutschlandfunk im Morgenbachtal bei Bingen statt, also in Rheinland-Pfalz. Darüber können wir dann nicht berichten, aber in zwei Wochen dann wieder sehr wahrscheinlich in Sachsen-Anhalt wandern im unteren Saaletal. Diese drei Wanderungen sind geplant. Wir wünschen fröhliches Weiterzockeln, Dietrich Mohab, und zwischendurch mal einen Kaffee trinken. Ja?
Ja, der steht auch noch auf dem Programm.
Stöhnt obens ruht und moor, dat is de Wind in Red und Rohr. Oh nee, dat is kein Red und Wind, da stand ein Fru, da weint ein Kind, da stand ein Fru, da weint ein Kind. Dat wimmert obens krank und schwach, dat schnuckert Lut die ganze Nacht, dat flücht sich für die Morgensonn, aus Nebel in die tiefste Grün, aus Nebel in die tiefste Grün. Doch wenn der Schäfer mit das schlott, so hört er, wie dat Liesen rott, so deep, so dumm, so schwach und leich, aus Gondolan ein Kinderweich, aus Gondolan ein Kinderweich. Dat is ein See, de find kein Ruh, aus Morgen dauf lücht See de Fru, dat is ein See, de hat kein Freund, de lobt uns in den Wegen leid, de lobt uns in den Wegen leid. Und ist dat Moor allein und kahl, und jong de bläht vor. und halten doll, denn flücht sie mit in Sturm und Lärm. Ein lege dir mir Kind in Arm, ein lege dir mir Kind in Arm. Du ist ein cool, du Schmitze drin, da ist der Platz, du muss hin, du steigt und ritze sich de hoch. Und es war Schwung, Betol, komm, jo. Und es war Schwung, Betol, komm, jo.
Ja, da zockeln sie weiter mit der Moorbahn unter dem Motto Klimaschutz dank lebender Moore. Wir blicken mal hinüber in den Nordwesten Afrikas, das Königreich Marokko, knapp 33 Millionen Einwohner und natürlich, Sie wissen es ja, nur 14 Kilometer von Europa entfernt, getrennt, verbunden durch die Straße von Gibraltar. Wer in den Straßen von Marrakesch unterwegs ist, der wird schnell feststellen, Marokkanerinnen tragen in aller Regel Kopftuch und sind von Kopf bis Fuß mit Kleidern bedeckt. Die Männer beherrschen das Straßenbild in Städten und Dörfern und dort dann wiederum vor allem in den Cafés. Trotzdem kann man gerade in Marokko viele alleinreisende Frauen treffen. Meine Kollegin Heike Braun hat alleinreisende Frauen eben in Marokko getroffen. Die sagen, wer Toleranz erwartet, der sollte unbedingt selbst welche im Gepäck haben.
Der Muezzin ruft Allahu Akbar, Gott ist am größten. Und der Kutschenfahrer Hassan hält am Gauklerplatz von Marrakesch an und bittet seine Fahrgäste, entweder auszusteigen oder in der Kutsche zu warten, bis er sein Gebet beendet hat. Nachdem er selbst vom Kutschbock abgestiegen ist, trotten seine Pferde selbstständig weiter bis zu einem Brunnen, um zu trinken. Die Tiere scheinen das Prozedere zu kennen.
Das hat er uns aber schon zu Beginn der Fahrt gesagt. Oh yeah.
Ja, er sagt, er hat schon 3 Gebete ausgelassen, weil er uns herumfährt. Und dieses will er jetzt aber auf jeden Fall einhalten.
Sarah und Glenda sind Amerikanerinnen. Sarah ist 58, Glenda 25 Jahre alt. Beide sind zierlich und blond. Sarah ist Architektin, Glenda studiert Kunstgeschichte. Sie haben sich erst in Marokko kennengelernt und kurzerhand zusammengetan.
Ich war schon 3-mal in Marokko und bin nie ernsthaft belästigt worden. Aber die Männer fragen immer wieder mal nach, warum eine Frau alleine reist. Jetzt, wo wir zu zweit sind, ist das Reisen doch einfacher.
Ihre Reisegefährtin Glenda ist zum ersten Mal in Marokko. Sie trägt eine lange Hose und ein hochgeschlossenes, locker herunterhängendes T-Shirt. Eng anliegende oder weit ausgeschnittene T-Shirts blieben in den USA. Auch Shorts hat sie keine mitgenommen. Glenda hatte sich vor Reisebeginn über die Kleiderordnung in Marokko informiert. Sie ist trotzdem erstaunt.
Gefühlt 90% der Frauen tragen Hijab, ein Kopftuch, das Ohren, Haare, Hals und Ausschnitt bedeckt. Damit hatte ich nicht gerechnet. Ich persönlich habe in Marokko auch noch nicht eine einzige Frau gesehen, die Reisegruppen leitet. Wenn man sich jetzt hier auf dem großen Platz umschaut, dann sieht man nur Männer, die ihr Land erklären.
Inzwischen ist Hassan zurückgekommen. Er ist Fremdenführer und Kutscher in einer Person. Es geht weiter in Richtung Sux, dem größten Bazar in Afrika. Frauen, die alleine nach Marrakesch reisen, sind gut beraten, eine professionell geführte Tour zu buchen, so wie Glenda und Sarah. Auch einen Führer nur durch die Sux sollte man vorher buchen. Wer sich alleine in das Labyrinth enger Gassen traut, sollte ein gutes Gedächtnis haben und vor allem nicht zu oft seinen Fotoapparat zücken. Gerade die Sux-Händler mögen das gar nicht, erklärt der Kutscher Hassan seinen beiden Fahrgästen.
Please, for the photos. People working.
Männer und Frauen treiben in den Sux Handel. Keiner von ihnen möchte gerne fotografiert werden. Hier gibt es hunderte Gassen. Sie sind labyrinthartig angeordnet und nach Zünften unterteilt. Es gibt Gassen mit Schlossern, welche mit Schuhmachern oder Bäckern und Eierverkäufern. In dieser engen Gasse hier sind tausende Eier auf Eselskarren und Moped-Anhängern gestapelt. Dann gibt es natürlich die Gewürzhändler und auch immer mehr Schals und Souvenirs, die von den Touristen gerne gekauft werden. Viele Europäer gehen ohne Führer in die Sux. Ich würde behaupten, fast alle verlaufen sich. Und wenn sie dann spontan jemanden bitten, dass er sie rausführen soll, dann kann es teuer werden.
You know, the price starts from 1000 Euro. Very expensive, yeah?
Die meisten Sux-Besucher starten und beenden ihre Tour am sogenannten Platz der Gaukler. Hier gibt es Schlangenbeschwörer, Affenbesitzer, Märchenerzähler und verschleierte Frauen, die Hijab tragen und Henna-Tattoos anfertigen. Hassan, der Kutscher, schüttelt den Kopf, als die beiden Amerikanerinnen ihn bitten, an einem Henna-Stand anzuhalten.
Viele amerikanische und europäische Frauen reagieren allergisch auf die Farbmischungen, die hier am Gauklerplatz verwendet werden. Ich rate immer davon ab.
Don't buy.
Der Muezzin ruft zum Nachmittagsgebet. Auf dem Jemaa el-Fanay, dem Gauklerplatz, geht der Betrieb unverändert weiter. Gläubige Muslime, die ein Gebet ausgelassen haben, müssen es später am Tag nachholen. Der Platz gehört zum immateriellen UNESCO-Kulturerbe. In früheren Jahrhunderten hatten marokkanische Häuser hier oft keine Dächer. Im Mittelalter war es darum gar nicht so einfach, in Marrakesch ein Muezzin zu sein, erklärt der deutschsprachige Reiseführer Murad Chundawi.
Damit der Muezzin damals nicht nach drinnen guckt, wie die Frauen sind, musste der Muezzin in den letzten Jahrhunderten blind sein oder ein Tuch um die Augen stellen. Ja, das war eine der Traditionen in Marokko im 11. und 12. Jahrhundert. Ja, ein neugieriges Auge kann nicht sehen, was drinnen passiert. Das hat immer mit Intimität für Frauen zu tun, mit Respekt für Frauen zu tun.
Murad Chundawi hat sich auf deutschsprachige Führungen spezialisiert. Er trägt einen langen, dunkelblauen Djellabat, das Gewand der marokkanischen Männer. Einige der Reiseführer kleiden sich betont westlich. Aber ein edler, traditioneller Djellabat zieht natürlich viel mehr Blicke auf sich. Murad erklärt einer deutschen Touristin den Unterschied zwischen Harem und Haram.
Und Haram in der arabischen Sprache kann man in zwei Stellungen benutzen. Haram als Substantiv oder als Adjektiv. Haram als Adjektiv, alles, was für den Muslim verboten ist, Wein zu trinken oder Schwein zu essen oder zu lügen oder jemanden zu schlagen. Und wissen Sie, das alles ist das Haram. Das ist Tabu. Das ist eine Sünde. Dann gibt es als Substantiv der Haram. Bei Ihnen zu Hause zum Beispiel, Ihr Haus verfügt sich über Salon, Badezimmer, Küche, Garten, Garage, Schlafzimmer. All das ist ihr Haram. Das ist ein heiliger Ort.
In einem solchen Haus, also einem Haram, gab es den Harem oder Harem. Das war der Ort, wo zum Beispiel der Pascha, König oder Wesir seine Frauen unterbrachte.
Zu dem Harem gehören die Frauen, die Eunuchen, die Sklaven, die legitimen Frauen, die Konkubinen auch, die Mutter, die Schwester, die Cousinen vielleicht, die unter dem Schutz des Paschas, des Königs, des Visiers leben. Das ist jetzt der Unterschied zwischen Haram und Harem.
Ein Haram hat heutzutage immer noch jedes Haus. Harems gibt es im modernen Marokko so gut wie keine mehr, versichert Murad.
Bevorzug im Islam bei den Frauen ist verboten. Wenn man vier Frauen hat, sie müssen alle gleich behandelt werden. Aber Mensch ist Mensch und Mann ist Mann. Natürlich, unser König Mohammed VI., jetzt, als er jetzt den Thron geerbt hat, hat neue Reformen für die Polygamie gemacht. Madame, das ist sehr selten, dass man einen Mann mit zwei, drei Frauen findet. Wirklich selten.
Murad ist ein arabischstämmiger Reiseführer. Hassan, der Fremdenführer von Sarah und Glenda, ist ein Berber. Beide Männer sind gläubige Muslime. Sarah hatte ihren Fremdenführer Hassan 3 Monate vor Reisebeginn über das Internet kontaktiert. Sie durfte sogar einige Tage bei Hassans Familie im Atlasgebirge wohnen.
Das war ein großartiges Erlebnis. Ich habe mich mit Hassans Frau angefreundet und hätte mich gerne von ihr durch Marrakesch führen lassen. Die Familie von Hassan hat das aber einstimmig abgelehnt. Mir wurde gesagt, Berberfrauen werden zu nichts gezwungen. Aber manche Dinge machen sie einfach nicht.
Auch dass sie nicht fotografiert werden wollen, ist ihre eigene Entscheidung, erklärt Hassan während der Kutschfahrt.
I am Berber. I come from Atlas Mountain.
Berber sind freie Menschen. Bei uns werden die Frauen nicht unterdrückt. Bei uns tragen Frauen auch nur Kopftuch, wenn es draußen kalt ist.
Ich persönlich habe niemals eine Berberfrau ohne Kopftuch getroffen. Auch nicht, wenn es angenehm warm war. Ich glaube, die muslimischen Marokkaner fürchten vor allem unsere westlichen Vorurteile, wenn sie so etwas erzählen.
Das müssen sie aber nicht. Ich zum Beispiel habe kein Problem mit Frauen, die sich verhüllen. Ich bin römisch-katholisch und in einem Kloster in Colorado aufgewachsen. Ich kenne es also.
Ein Abschiedsvers von Paul Scheerbart. Weit in die Welt, spring nur hinein, mit wildem Geschrei. Liebst du die Welt? Spring nur hinein, das Leben lacht. Grüße die Welt, fall nur hinein. Mein Leben lacht nicht, das wird ein Gedicht und muss ernster sein. Weit in die Welt, spring nur hinein, ich bleibe zurück und wünsche dir Glück.
Sur les coteaux en pente, les vallons amoureux, un rayon de soleil est passé sur nous deux. J'attendais de ce ciel qu'il me fasse juste un signe, et je vois mon château sortir du cœur des vignes. Tu es mon millésime, ma plus belle année, pour ce bonheur en prime que tu m'as donné. Je suis à jamais ta terre, c'est ça être père. Saison des vendanges, on récolte le fruit, le meilleur des mélanges. La bouche est ronde et pleine, et le nez si discret. Quel prénom allait-on bien pouvoir te donner? Tu es mon millésime, ma plus belle année, pour ce bonheur en prime que tu m'as donné. Je suis à jamais ta terre, c'est ça, être père. Je ne sais pas de quoi notre histoire sera faite, je me sens portée un jour et d'une fête. Quelques notes légères, des regards qui caressent, où je gagne en amour comme on gagne en noblesse. C'est ça, être père. C'est ça.
Ich hoffe, es geht Ihnen gut, egal wo auf der Welt Sie den Sonntagsspaziergang hören. 12.39 Uhr, vorhin aus Marokko berichtet hat Heike Braun. Jetzt reisen wir nach Asturien. Da gibt's was in den Magen. Seit über 150 Jahren reifen in Gebirgshöhlen Asturiens würzige Blauschimmelkäse. Die Zahl dieser Höhlen und der Käsereien ist begrenzt. Die aufwendige Produktion wird im Familienverbund meist betrieben. Seit einigen Jahren sind Name und Herstellungsweise auch geschützt. Mein Kollege Franz Michael Rohm besuchte in einem Bergdorf eine Cabrales-Käserei.
Ja, Die wild zerklüftete Region der Picos de Europa in Asturien wird in letzter Zeit von Bergwanderern entdeckt. Auf einer Fläche von gerade einmal knapp 300 Quadratkilometern stemmen sich mehr als 200 Gipfel über 2000 Meter Höhe in den Himmel. Die Strände der Biskaya sind nur 30 Kilometer entfernt. Das macht die Region attraktiv. Die Menschen hier leben bislang hauptsächlich von der Landwirtschaft. Bekanntestes Produkt ist der Cabrales-Käse, der nur hier hergestellt werden darf. Vom Atlantik bringen Wolken genug Regen, damit auf den Matten und Almen zwischen 600 und 1500 Metern Höhe saftige Wiesen wachsen. Auf denen grasen Kühe, Schafe und Ziegen. Aus deren Milch wird seit Generationen der sehr würzige und für feine Zungen teilweise gewöhnungsbedürftige Schimmelkäse Cabrales hergestellt. In dem kleinen Gebirgsdorf Sotres bewundern Besucher das moderne käseleibrunde Gebäude der Käserei Main. 900 Liter Kuhmilch verarbeitet Javier Diaz Bada mit seiner Frau täglich, gibt Lab hinzu, bis sich das Eiweiß zu einer festeren Masse eindickt. Die wird nach etwa 24 Stunden in runde Plastikform gegeben, aus denen 20 Tage lang die Molkeflüssigkeit abtropft. Dann werden die Käseleibe zum Reifen in Höhlen gebracht.
Ich arbeite seit frühester Kindheit in der Käserei. Mit 21 Jahren habe ich mein Elternhaus verlassen und mit meiner Frau eine eigene Käserei begonnen. Das ist jetzt 12 Jahre her. Angefangen haben meine Urgroßeltern. Wir sind also die vierte Generation der Familie, die diese Tradition in dieser Höhle fortführt.
Y antes de mis abuelos, mis bisabuelos también utilizaron las mismas queserías y la misma cueva.
Das Besondere am Cabrales-Käse ist der Reifeprozess. Die Naturhöhlen gehören Familien, die in kleinen Manufakturen ihre Käsereien betreiben. Ihre Zahl ist streng reglementiert. Gerade einmal 28 Käsereien gibt es in dem für den Cabrales-Käse speziell per Amtssiegel geschützten Gebiet. Die Höhlen von Javier und seiner Frau liegen zwischen 1100 und 1500 Metern Höhe. Das garantiert eine konstante Temperatur zwischen 8 und 10 Grad, sommers wie winters.
In den Höhlen ist es sehr feucht. Sie sind vollständig von Blauschimmel überzogen. Dieser Schimmel zieht in den Käse. Er wächst so stark und schnell, dass der Käse binnen kurzer Zeit vollständig mit Blauschimmel überzogen ist. Damit der Reifeprozess voranschreiten kann, müssen wir deshalb die Käseleibe anfangs einmal die Woche mit einer weichen Bürste bearbeiten. Sonst wäre die Schimmelschicht zu dick und die Reifung würde gestoppt. Wir benutzen dazu das Wasser der Höhle und eine weiche Bürste. Nach 2,5 bis 3 Monaten ist die Rinde schon etwas fester. Dann waschen wir sie nur noch mit der Hand. Das geht schneller als mit der Bürste.
Rund 950 Käseleibe à 2,3 Kilo Gewicht reifen in der Höhle und verbreiten ihr strenges Aroma. Javier Diaz Bada, seine Frau und sein Schwager haben noch zwei weitere Höhlen. Nach dem Besuch der nahe dem Dorf gelegenen Höhle geht es zurück zur Käserei. Schließlich muss der Cabrales ja noch verkostet werden. Drei Sorten werden mit dünnem, harten Graubrot serviert.
Cuajada, el blanco, justo antes de rellenar los moldes ayer.
Guajada, Frischkäse, 3 Tage alt, noch mit einem bisschen Molke.
La cueva donde acabamos de ir, 4 meses.
4 Monate alt, aus der Höhle, in der wir waren.
10 meses, de las dos cuevas de arriba.
10 Monate alt, aus den höher gelegenen Höhlen.
Mermelada de tomate o de pimiento.
Dazu gibt es Marmelade von Tomaten oder Paprika.
Dulce de manzana, el trocín de lado.
Und Apfelgelee. Man probiert zuerst den Frischkäse, dann den 4 Monate, zum Schluss den 10 Monate alten Cabrales. Der Frischkäse, Guajada, ist zusammen mit der Tomatenmarmelade eine überraschende Kombination. Der würzige, 4-monatige Cabrales mit leicht bröseliger Textur lässt sich gut mit dem Apfelgelee kombinieren, ist aber schon eine Herausforderung. Doch beim cremigen, 10 Monate gereiften Cabrales hilft auch bei vielen der süße Apfelgelee nicht mehr. Der Käse ist einfach umwerfend kräftig. Geruch und Aroma sind im Wortsinn atemberaubend. Für Kenner eine Delikatesse, sagt Javier. Nun ja, in diesem Fall lässt sich über Geschmack einmal wirklich trefflich streiten.
sin contarlo apareciste aquí. Entraste por la puerta atrás y no pelando sana. No desaparezcas, no coles, no me dejes sola. Espera, no vayas, déjame aquí sola. Espera, aguanta y comparte conmigo. Les mil historias que nos queden por andar. Es el orvallo que bien refresca y es el sol de la mañana. Sable en la sablera y es la fuente de metal camín, la sol hombra la figar, la sidra al llegar. Desaparezcas, no coles, no me dejes sola. Espera, no vayas, déjame aquí sola. Espera, aguanta y comparte conmigo esa fontana que surde en el tu
Soll der Käse etwas taugen, hab er nicht 10.000 Augen wie einst Argus, auch nicht klein, breit und dick, so soll er sein. Kein Methusalem an Jahren wird er durch zu langes Sparen, nein, der Büßren reich an Tränen soll er gleichen, Magdalenen. Habakuk einst kochte Brei, breiig nicht der Käse sei. Was man liest von Lazarus, gelte auch vom Cassius. Dort hört man's im Klageton, hier als Ruhm, er stinket schon. Martin Luther.
Ja, da kann ich noch was anfügen. Der eine lacht einen guten Käse an, der andere fällt davon in Ohnmacht. Oder aus der Schweiz, Alter spielt überhaupt keine Rolle, es sei denn, man sei ein Käse. Wir reisen gleich noch ins Alpenland. Hintergrund, der Deutsche Alpenverein ist am 9. Mai vor ein paar Tagen, also genau 150 Jahre alt geworden, Alpenverein. Wandern, wir hören Hannes Wader.
Das Wandern ist des Mühlers Lust, das Wandern. Das Wandern ist des Mühlers Lust, das Wandern. Das muss ein schlechter Mühler sein, dem niemals fiel das Wandern ein. Das Wandern, das Wandern, das Wandern, das Wandern. Vom Wasser haben wir's gelernt, vom Wasser. Vom Wasser haben wir's gelernt, vom Wasser. Das hat nicht Rast bei Tag und Nacht, ist stets auf Wanderschaft bedacht. Das Wasser, das Wasser, das Wasser, das Wasser. Das Wasser. das sehen wir auch den Rädern ab, den Rädern. Das sehen wir auch den Rädern ab, den Rädern. Die gar nicht gerne stille stehen, die sich mein Tag nicht müde drehen. Die Räder, die Räder, die Räder, die Räder. Die Steine, selbst so schwer sie sind, die Steine. Die Steine, selbst so schwer sie sind, die Steine. Sie tanzen mit den Muntern ein und wollen gar noch schneller sein. Die Steine, die Steine, die Steine, die Steine. O wandern, wandern, meine Lust, o wandern. O wandern, wandern, meine Lust, o wandern. Herr Meister und Frau Meisterin, lasst mich in Frieden weiterziehen. Und wandern, und wandern, und wandern, und wandern.
Und jetzt hören wir noch ein paar Hüttenwirten zu, was sie so sagen über den Reiz der Berge und über die Art und Weise, wie die Touristen sich verhalten.
Markus Karlinger, Hüttenwirt auf dem Waltenberger Haus im Allgäu.
Die tranken auch Bier und Wein, also da musste man alles rauftragen. Und da gab es halt dann eine Trägerkolonne oder bezahlte Träger und das war ein ordentlicher Lohn. Ich glaube, damals, was ich da so gehört habe, bekamen die 5 Mark und Essen und Trinken. Und da wurde alles raufgetragen, also Energie, Holz, Gas, Wein, Bier, das Essen natürlich. Und die guten Träger, also normal einmal, also mit 30, 40 Kilo, wenn die da raufkamen, war das schon eine richtige Strapaze. Und die ganz guten Träger, die gingen halt dann 2-mal am Tag. Ja, ja, das sind 1000 Höhenmeter, also das war schon eine richtige Herausforderung. Waren natürlich auch keine Geburschen.
Roman Kurz, Hüttenwirt auf dem Matrashaus in den Berchtesgadener Alpen.
Dann habe ich mal gehört, dass in den 50er Jahren, da war ja der Gletscher noch viel höher, ist ja teilweise mit Flugzeugen versorgt worden. Da hat man dann die Dosen vom Flugzeug aus abgeworfen. Wir haben es dann erzählt, dass sie bei gut die Hälfte mehr an Dosen gekauft haben, weil natürlich da einige beim Aufschlag am Gletscher kaputt gegangen sind. Und dann so in den 60er, 70er Jahren ist dann mit Hubschrauber angefangen worden.
Martin Braxmeier, Hüttenwirt auf der Kemptner Hütte im Allgäu.
Was man dazu sagen muss, ist, der Bergwanderer als solches hat sich ein kleines bisschen gewandelt. Die Ansprüche werden höher. Da wird es manchmal dann ein bisschen problematisch, dass man dem nachher gewachsen ist, beziehungsweise dass man dem Bergwanderer das nachher da sagt, warum gewisse Sachen einfach nicht funktionieren. Warum jetzt halt wir einfach keine Einzelzimmer haben oder warum wir zum Beispiel nur warm duschen können, wenn die Sonne scheint, weil es halt energietechnisch nur funktioniert über Solar, weil wir halt nicht die Möglichkeit haben, da irgendeinen Duschboiler noch mit zum Heizen.
Conny Müller, ehemalige Hüttenwirtin auf der Todalphütte im Rätikon.
Ein Berg ist wie das Leben. Sich anstrengen, ein Ziel erreichen und dann das Ziel erreicht zu haben, dann oben stehen und so auf sich selber stolz zu sein. Darum würde ich jedem empfehlen, in die Berge zu gehen, auf einen Berggipfel aufzusteigen.
Uwe Christiansen, der ehemalige Hüttenwirt der Wimbach-Kriegshütte in den Berchtesgadener Alpen.
Ein Watzmann ist ein Begriff, ein Watzmann kennen Sie auf der ganzen Welt eigentlich. Wenn nur durch den ansteigenden Tourismus und ist das große Problem, dass immer mehr Leute den Berg bezwingen wollen, die es eigentlich sein lassen sollten. Man wundert sich manchmal, dass nicht mehr passiert, aber es auf der einen Seite Gott sei Dank, aber es sind halt da sehr viele Leute, die da oben eigentlich nichts verloren hätten, die eigentlich bloß bis zum Hocheck gehen sollten, das da oben genießen und wieder absteigen. Es kommt dann halt vor, dass die Leute 14, 17, 18, 19 Stunden über den Berg brauchen, wo man Gehzeit einkalkuliert von 10 bis 12 Stunden, zu wenig Kondition haben und dann hier fast angekrochen kommen vor Erschöpfung. Und das ist nicht schön. Die kommen dann nachts um 1, 2 hier an, man wird aus dem Bett rausgeholt.
Bruno Ferst, Hüttenwirt auf dem Watzmannhaus in den Berchtesgadener Alpen.
Und die größte Unvernunft, und das erleben wir recht oft, da wird ein Urlaub oder ein Bergwochenende geplant, irgendwann im Winter, im Frühjahr. Und da wird das Ganze ganz oft mit Gewalt versucht durchzuziehen. Und das hat am Berg nichts verloren. Und genau an so Tagen, wo halt das Wetter nicht mitspielt für Überschreitung oder Gipfel gehen, da passieren die Unfälle.
Gerd Michalek sammelte die Stimmen der Hüttenwirte, die wir gerade gehört haben. Übrigens am 30.05., das ist Christi Himmelfahrt Feiertag, da gibt es einen Feiertagsspaziergang und da kommt dieser Feiertagsspaziergang aus München. Und dann ist unser Thema 150 Jahre Deutscher Alpenverein. Ich erwarte da Gäste im Studio und 25 Jahre Sonntagsspaziergang nebenbei auch. Nächsten Sonntag, am 19., wiederholen wir hier unsere Live-Sendung über Italien, die wir im April vergangenen Jahres aus dem Italienischen Kulturinstitut zu Köln gesendet haben. Christiana Coletti, meine Kollegin und ich werden Sie dann begrüßen. So, wenn Sie diese Woche reisen, tun Sie es mit Vergnügen und mit Hingabe. Heute erstmal einen schönen Sonntagnachmittag. Andreas Stopp grüßt aus Köln.